Nimm mal ganz kurz dein Smartphone in die Hand, falls du es nicht sowieso gerade tust.
Die Wahrscheinlichkeit ist ja recht hoch heutzutage.
Absolut. Und wenn das jetzt ein iPhone ist, dann hältst du da gerade ein Gerät in den Händen, das im Geschäftsjahr 2025, also letztes Jahr, eine Kapitalrendite von fast 60% erwirtschaftet hat.
Was wirklich eine völlig absurde Zahl ist.
Ja, oder? Das sprengt eigentlich alles, was wir so über Unternehmen wissen, die physische Dinge herstellen. Wir schauen uns heute nämlich unsere Quellen von ValueForge an. Stand ist Mitte Juli 2026. Und da sehen wir ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 4,4 Billionen US-Dollar.
Richtig, aber genau da wird die ganze Geschichte extrem spannend.
Genau, denn der Mann, der diese beispiellose Gelddruckmaschine quasi orchestriert hat, der tritt jetzt ab. Und gleichzeitig versuchen Regierungen weltweit, Apples lukrativste Einnahmequellen zu zerschlagen.
Ja, und als wäre das nicht genug, laufen sie bei der, naja, wohl wichtigsten technologischen Revolution unseres Jahrzehnts, der künstlichen Intelligenz, der Musik hinterher.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir wollen heute in dieser tiefgehenden Analyse herausfinden, wie das alles zusammenpasst. Um überhaupt zu verstehen, warum Investoren Apple trotz dieser ganzen massiven Bedrohungen, auf die wir gleich noch im Detail eingehen, fast schon religiös die Treue halten, müssen wir uns die Maschine selbst mal ansehen.
Genau, wir müssen über diese unglaubliche Kapitalrendite sprechen. Den ROIC.
Richtig. Die ValueForge-Daten zeigen ja, dass dieser Wert von, ich sag mal, starken 22% im Jahr 2016 auf diese unfassbaren 59,97% im Jahr 2025 gestiegen ist. Mein erster Gedanke war da direkt, wie geht das überhaupt?
Was hier nämlich extrem faszinierend ist, das ist die Mechanik dahinter. Hardware ist ja eigentlich brutal kapitalintensiv.
Ja, eben. Du brauchst Fabriken, du musst Millionen von Chips und Displays vorfinanzieren, du hast diese riesigen Lagerbestände. Wie kann so ein Geschäftsmodell dann eine Rendite von 60% auf das eingesetzte Kapital abwerfen?
Die Antwort liegt gar nicht so sehr in den Fabriken selbst, sondern eher in der Buchhaltung.
Okay.
Ja, was das Management da in den letzten Jahren betrieben hat, ist sozusagen eine meisterhafte Form der finanziellen Alchemie. Dieser gigantische ROIC ist zu einem sehr großen Teil einfach das direkte Resultat von Aktienrückkäufen.
Ah.
Und zwar einem der aggressivsten Rückkaufprogramme, die wir je gesehen haben. Apple hat die Anzahl seiner ausstehenden Aktien seit 2016 um 31,7% reduziert.
Wow.
Ja, die haben faktisch ein Drittel ihres eigenen Unternehmens vom Markt gekauft und dann vernichtet.
Aber warte mal kurz. Wenn die Milliarden an Bargeld in die Hand nehmen, um eigene Aktien zu kaufen, dann sinkt doch zwangsläufig das Eigenkapital in der Bilanz, oder?
Ganz genau.
Das klingt für mich aber intuitiv erstmal nach einem Warnsignal. Also ein Unternehmen, das sein eigenes Fundament irgendwie abschmilzt. In unseren Quellen steht ja auch, dass der buchhalterische Wert des Eigenkapitals von 6,43 US-Dollar je Aktie im Jahr 2017 auf 5,31 US-Dollar gesunken ist. Warum jubeln die Investoren dann, wenn die Substanz schrumpft?
Weil das die Mathematik der Renditekennzahlen massiv zugunsten der verbleibenden Aktionäre verzerrt, also im positiven Sinne.
Wie meinst du das genau?
Der ROIC, also der Return on Invested Capital, der setzt ja den operativen Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Wenn dein Gewinn jetzt stagniert oder nur leicht wächst, du aber den Nenner dieser Gleichung, also das bilanzielle Eigenkapital, immer weiter verkleinerst, naja, dann schießt die prozentuale Rendite zwangsläufig durch die Decke.
Verstehe.
Apple muss im Tagesgeschäft gar nicht dreimal so effizient werden. Sie verteilen den anfallenden Gewinn einfach auf deutlich weniger verbleibendes Kapital.
Ah, okay. Das ist im Grunde wie, stell dir vor, du hast eine Bäckerei, die extrem gut läuft. Und diese Bäckerei fängt plötzlich an, ihren eigenen Kuchen aus der Auslage aufzukaufen.
Schönes Bild.
Für mich als Investor in diese Bäckerei liegen dann am Ende zwar insgesamt weniger Kuchenstücke in der Theke, aber mein persönliches Stück, das ich besitze, das hat plötzlich dreimal so viel Sahne.
Exakt.
Ich besitze prozentual einen viel größeren Anteil am Gewinn, ohne dass ich auch nur einen Cent zusätzlich investiert habe.
Das trifft den Nagel wirklich absolut auf den Kopf. Und dieser Mechanismus erklärt eben auch, warum eine ganz bestimmte, sehr einflussreiche Anlegergruppe Apple so verfallen ist.
Die Dividendenjäger.
Richtig. Die sehr konservativen Dividendenjäger.
Wobei, da musste ich beim Lesen der Zahlen echt zweimal hinschauen. Die Dividende ist zwar stetig gestiegen, das stimmt, aber die liegt 2025 bei gerade mal 1,03 € je Aktie. Bei einem Aktienkurs von über $300 Mitte 2026 ist die reine Dividendenrendite ja wirklich winzig. Das lockt doch eigentlich niemanden hinter dem Ofen hervor.
Die absolute Rendite ist niedrig, das stimmt schon. Aber der entscheidende Faktor für diese Langzeitinvestoren ist schlichtweg die Sicherheit.
Okay.
Apple schüttet gerade mal 14% seines Gewinns als Dividende aus. Das heißt, 86% des Gewinns bleiben im Unternehmen.
Das ist ein gewaltiger Puffer.
Ein gigantischer Sicherheitspuffer, ja. Selbst in einer massiven globalen Wirtschaftskrise, in der sich die Gewinne von Apple mal eben halbieren würden, wäre diese Dividende nicht eine Sekunde lang in Gefahr. Für große Pensionskassen oder Anleger, die auf Jahrzehnte planen, ist so ein garantierter und stetig wachsender Cashflow einfach ein absoluter Traum.
Aber das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Wenn du jedes Jahr zig Milliarden in Aktienrückkäufe steckst und gleichzeitig auch noch die Dividenden erhöhst, dann brauchst du ja einen konstanten, massiven Strom an frischem Bargeld.
Den brauchen sie, ja.
Wenn ich mir da anschaue, wo das Geld eigentlich herkommt, also das iPhone macht 2025 mit knapp 210 Milliarden US-Dollar ja immer noch die Hälfte des Umsatzes aus. Aber der eigentliche Star, der diese absurden Margen liefert, das ist doch das Services-Segment.
Absolut.
Das wächst mit 13,5% und liegt jetzt bei über 109 Milliarden Dollar Umsatz.
Das Services-Segment ist der wahre Motor, der diese ganze finanzielle Maschine am Laufen hält. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden. Wir sprechen hier über den App Store, iCloud, Apple Pay.
Die ganzen Abos halt.
Richtig. Eine physische Kamera in ein iPhone einzubauen, das kostet hartes Geld für Material und Logistik und so weiter. Aber eine App über den App Store auszuliefern, das kostet Apple in der Vervielfältigung praktisch fast gar nichts. Es bringt ihnen aber eine Provision von bis zu 30% bei jedem Kauf und jedem In-App-Abo.
Wahnsinn. Und da sind wir dann bei diesem berühmt-berüchtigten Burggraben, oder? Dem White Moat.
Ganz genau.
Weil wer einmal eine Apple Watch trägt, seine ganzen Familienfotos in der iCloud hat und alle Abos über die Apple ID laufen lässt, der kauft beim nächsten Mal einfach wieder ein iPhone. Die Wechselkosten sind emotional und auch ganz praktisch gesehen einfach viel zu hoch. Man sitzt da echt in einem wunderschön eingerichteten goldenen Käfig.
Ja, und dieses Ökosystem aus mittlerweile über 2 Milliarden aktiven Geräten weltweit. Das ist eben das Fundament. Solange die Nutzer in diesem Käfig bleiben, sind die zukünftigen Zahlungsströme aus diesem Services-Segment extrem gut abgesichert. Und genau diese extreme Vorhersehbarkeit lässt die Investoren über so manches Risiko hinwegsehen.
Bis dann jemand kommt und die Gitterstäbe von diesem Käfig mit der Brechstange aufbiegt.
Das ist das Risiko, ja.
Und wenn ich mir die Quellen so ansehe, dann ist diese Brechstange gar nicht unbedingt die Konkurrenz, sondern das sind staatliche Regulierungsbehörden. Schau dir mal dein iPhone an, wenn du dort den Safari-Browser öffnest und was suchst. Du benutzt standardmäßig Google.
Genau, das ist voreingestellt.
Und dafür, dass das so ist, zahlt Google laut Schätzungen aus unseren Quellen über 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Apple. Einfach nur für diese Voreinstellung.
Und das ist ein Betrag, der praktisch zu 100% als reiner Gewinn direkt in Apples Bilanz fließt. Das ist eine der lukrativsten Vereinbarungen der gesamten Wirtschaftsgeschichte.
Und genau da hat das US-Justizministerium, das DOJ, im Rahmen eines Kartellverfahrens jetzt den Stecker gezogen bzw. versucht es. Was passiert denn mit diesem hochprofitablen Ertragsstrom, wenn ein Richter entscheidet, dass Google sich diese Exklusivität nicht mehr kaufen darf? 20 Milliarden Dollar reiner Profit lassen sich ja nicht mal eben durch ein paar zusätzlich verkaufte iPads ausgleichen.
Das würde eine massive Lücke in die Bilanz reißen und die Margen des Services-Segments empfindlich treffen. Und das Schlimme für Apple ist, das ist ja nur die amerikanische Front.
Stimmt, da ist ja noch Europa.
Genau. In der Europäischen Union sieht sich Apple durch den Digital Markets Act, den DMA, einer vielleicht noch grundlegenderen Bedrohung ausgesetzt. Die EU zwingt Apple de facto dazu, Sideloading zuzulassen.
Also alternative App-Stores.
Richtig. Nutzer sollen Apps aus alternativen Stores oder direkt aus dem Internet herunterladen können, ganz ohne den App Store von Apple nutzen zu müssen.
Womit Entwickler dann Apples 30% Provision super elegant umgehen könnten. Das trifft ja wirklich das absolute Herzstück des Services-Umsatzes. Wobei ich mir da beim Lesen gedacht habe, Apple wird das doch niemals kampflos hinnehmen, oder? Die werden doch wahrscheinlich Wege finden, dieses Sideloading so kompliziert und unattraktiv zu machen mit 1000 Warnhinweisen, dass der normale Nutzer am Ende doch lieber im sicheren App Store bleibt.
Ja, diese Taktik, man nennt das bösartige Compliance, also Vorgaben nur so weit umzusetzen, dass man auf dem Papier gerade so konform ist, in der Praxis aber das alte System schützt, das ist ein bekanntes Muster von Apple. Aber die EU hat beim DMA extrem scharfe Zähne.
Wie scharf?
Die Strafen bei systematischen Verstößen können bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes betragen.
10%? Das wären bei Apple fast 40 Milliarden Dollar?
Ganz genau. Das ist ein regulatorisches Minenfeld, bei dem jeder noch so kleine falsche Schritt Milliarden kosten kann. Die Margen im Services-Bereich stehen also wirklich unter einem nie dagewesenen strukturellen Druck.
Krass. Und als ob das nicht schon genug Stress für die Teppichetage in Cupertino wäre, findet genau in diesem perfekten Sturm auch noch der größte personelle Umbruch seit 15 Jahren statt.
Das ist vielleicht die größte Überraschung.
Ja. Die ValueForge-Quellen bestätigen hier, was lange gemunkelt wurde. Tim Cook tritt am 1. September 2026 als CEO zurück und übergibt das Ruder an John Ternus. Das ist der größte Wachswechsel seit dem Tod von Steve Jobs. Cook hat das Unternehmen ja auf diese 4,4 Billionen Dollar hochgezogen. Aber Ternus übernimmt den Posten jetzt ausgerechnet in dem Moment, in dem Apple bei der künstlichen Intelligenz offenbar echt in Panik geraten ist.
Ja, der Rückstand bei der generativen KI ist einfach nicht mehr wegzudiskutieren. Apple hat 2025 zwar Samsung nochmal hauchdünn geschlagen und war mit gut 240 Millionen Einheiten wieder globaler Smartphone-Marktführer.
Immerhin.
Ja, aber bei der Integration von wirklich intelligenten, generativen KI-Modellen in das Betriebssystem haben sie den Anschluss an Microsoft, Google und OpenAI völlig verpasst. Eine voll funktionsfähige, KI-gestützte Version von Siri wurde auf 2026 oder sogar noch später verschoben. Und das ist in der heutigen Technologiegeschwindigkeit, das ist eine halbe Ewigkeit.
Aber wie reagieren die darauf? Ich meine, die Quellen zeigen ja, dass die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, also F&E, massiv eskaliert sind. Auf über 34,5 Milliarden US-Dollar.
Das ist ein enormer Sprung.
Das sind über 10% des gesamten Umsatzes. Ein Wert, den Apple laut den Daten seit über 30 Jahren nicht mehr hatte. Das riecht für mich nach einer Aufholjagd um absolut jeden Preis.
Sie werfen eine beispiellose Menge an Kapital auf dieses Problem, ganz klar. Der strategische Ansatz dabei ist aber extrem interessant. Apple setzt massiv auf ihr eigenes Apple Silicon, also ihre selbst entwickelten Prozessoren in den Geräten.
Okay, und was ist der Plan damit?
Das Ziel ist es, diese generativen KI-Modelle so tief in das Gerät zu integrieren, dass die Berechnungen lokal auf dem iPhone oder Mac stattfinden. Also das sogenannte On-Device-Processing, ohne dass alles in die Cloud geschickt werden muss.
Ja, da habe ich mich beim Lesen gefragt, warum die das so obsessiv vorantreiben. Ist das wirklich nur diese klassische Datenschutz-Story, die Apple immer erzählt? Also dass meine Daten das Gerät nicht verlassen sollen, wegen Privatsphäre und so? Oder geht es da um knallharte Finanzen? Weil Unternehmen wie OpenAI, die verbrennen ja gerade Milliarden für riesige Serverfarmen, um jede einzelne kleine KI-Anfrage in der Cloud zu berechnen.
Es ist definitiv beides. Aber der finanzielle Aspekt ist der wahre strategische Burggraben her. Cloud-KI skaliert einfach extrem teuer. Je mehr Nutzer du hast, desto mehr riesige Rechenzentren musst du bauen und betreiben.
Und die fressen extrem viel Strom.
Genau. Wenn Apple es aber schafft, diese Rechenlast auf die Endgeräte der Nutzer auszulagern, dann zahlt der Kunde ja schon mit dem Kaufpreis des iPhones faktisch für die Rechenleistung der KI. Apple spart sich gigantische Infrastrukturkosten. Das ist ein absolut brillanter Hebel.
Vorausgesetzt, die Technologie spielt mit.
Genau.
Aber weißt du, selbst wenn sie das technisch hinbekommen, sehe ich da einen massiven Widerspruch, der mir echt Kopfzerbrechen bereitet.
Welchen meinst du?
Stell dir mal vor, dieser neue On-Device-KI-Agent, der funktioniert irgendwann perfekt. Ich sage meinem Handy dann einfach, hey, buch mir einen Flug nach New York und ein Hotel für nächsten Freitag, du kennst ja meine Präferenzen, und die KI erledigt das im Hintergrund. Wenn das passiert, öffne ich doch als Nutzer nie wieder die App von der Lufthansa oder von Booking.com.
Und exakt damit berührst du die Achillesferse des gesamten aktuellen Apple-Geschäftsmodells.
Ja eben. Wenn diese einzelnen Apps verschwinden oder nur noch zu so reinen Datenlieferanten im Hintergrund degradiert werden, dann verschwinden ja auch diese ganzen 30% Provisionen aus dem App Store. Apple würde mit der perfekten KI quasi sein eigenes lukrativstes Services-Modell kannibalisieren.
Das ist genau das brutale Dilemma, vor dem John Ternis jetzt steht. KI ist nicht einfach nur ein neues Feature für das iPhone, es ist ein potenzieller Paradigmenwechsel, wie wir überhaupt mit Technologie interagieren.
Absolut.
Wenn der sogenannte Interaction Layer, also die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, sich von der traditionellen App hin zu so einem allwissenden KI-Agenten verschiebt, dann muss Apple verdammt schnell herausfinden, wie man diesen Agenten monetarisiert, ohne dabei den App Store, der Milliarden abwirft, in die Bedeutungslosigkeit zu stürzen.
Es ist verrückt. Die müssen ein Software-Geschäftsmodell komplett neu erfinden, während sie es gleichzeitig in der EU gegen Regulierungsbehörden verteidigen. Und das Ganze läuft ja dann auch auf physischer Hardware, was uns direkt zur nächsten Baustelle bringt.
Die Hardware-Front, richtig.
Denn da sieht es laut den Dokumenten auch nicht gerade rosig aus. Wir müssen über China sprechen. Das China-Doppelrisiko, wie es in den Quellen genannt wird.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. China ist für Apple ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es einer der wichtigsten und größten Absatzmärkte, aber Apple verliert dort gerade schmerzhaft drastisch Marktanteile an heimische Konkurrenten wie Huawei.
Weil die massiv aufholen, oder?
Ja, und dazu kommt noch der Patriotismus beim Kaufverhalten und auch informelle Restriktionen für Staatsangestellte dort, die keine westlichen Smartphones mehr nutzen sollen. Das macht es Apple extrem schwer, in China weiterzuwachsen.
Und auf der anderen Seite haben wir die Produktion. Die Quellen sprechen hier von einem sogenannten Frontloading bei 9 Zöllen im Jahr 2025. Also der klaren Erwartung, dass mögliche neue globale Handelsschranken und geopolitische Spannungen Apple dazu zwingen, etwas zu ändern. Apple fertigt den Großteil seiner Produkte in China und ist extrem abhängig von den Chips, die bei TSMC in Taiwan produziert werden.
Weshalb das Management gezwungen ist, diese ohnehin fragile Lieferkette in einem atemberaubenden Tempo umzubauen und zu diversifizieren. Sie verlagern gerade massive Produktionskapazitäten nach Indien und Vietnam.
Aber das ist doch nicht so, als würde man einfach mal einen Schalter umlegen. Das ist ja nicht wie bei der Formel 1, beim Boxenstopp mal eben die Reifen zu wechseln, während das Auto steht. Das klingt für mich eher, als würde man versuchen, die Reifen eines fahrenden Formel 1-Autos zu wechseln, während die Strecke vor einem gerade komplett neu asphaltiert wird.
Das ist ein sehr gutes Bild.
Ich meine, die Lieferkette von Apple ist ja ein absolutes Wunderwerk an Präzision. Wenn da in Indien ein Zulieferer für so winzige Schrauben auch nur einen Tag zu spät liefert, dann steht in Vietnam sofort das Band für die iPhones still. Und dann wackelt auf einmal das globale Weihnachtsgeschäft.
Diese Analogie verdeutlicht das Risiko wirklich sehr gut. Es ist operativ einfach eine Herkulesaufgabe. Jeder kleine Fehler kostet Margen und die Verlagerung an sich treibt die Kosten natürlich erstmal nach oben. Die etablierten, über Jahre perfekten Effizienzen aus China müssen in den neuen Regionen ja erstmal mühsam aufgebaut werden.
Okay, wir haben jetzt wirklich tief gegraben. Fassen wir mal kurz zusammen. Wir sehen hier ein brillantes Unternehmen mit einem extrem starken ROIC, der fast 60% erreicht, was durch Aktienrückkäufe künstlich, aber extrem effektiv befeuert wird. Wir sehen eine absolut sichere Dividende für konservative Anleger.
Richtig.
Aber wir sehen eben auch massive Risse in diesem Burggraben. Die KI-Bedrohung, die den App Store gefährdet, die EU-Milliardenstrafen durch den DMA, das Wegbrechen der Google-Milliardenzahlungen und eben diese hochrisikante Verpflanzung der Lieferkette. Und jetzt kommt für mich die ultimative Frage, quasi der Realitätscheck für jeden Hörer, der überlegt, sich diese Aktie ins Depot zu legen. Sind die Investoren angesichts eines Aktienkurses von 313,54 US-Dollar im Juli 2026 komplett verblendet?
Um das wirklich objektiv zu beantworten, müssen wir die pure Markenliebe, die viele für Apple haben, mal komplett ausblenden und uns der fundamentalen Bewertung widmen. Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis, das KGV, lag bei Apple lange Zeit im Schnitt bei etwa 13,5. Heute, im Sommer 2026, sehen wir ein KGV von fast 34.
Warte, die Leute zahlen also heute fast dreimal so viel für exakt denselben Dollargewinn wie noch vor ein paar Jahren?
Genau.
Wahnsinn. Aber wenn ich mir anschaue, wie das ValueForge DCF-Modell, also die Discounted Cashflow-Analyse, das Ganze bewertet, dann wird mir echt schwindelig. Erklär mir dieses Modell mal ganz simpel. Ein DCF-Modell, das ist doch im Grunde wie beim Kauf einer Milchkuh, oder?
Wie kommst du darauf?
Naja, ich zahle heute ja nicht nur für das Fleisch, das da gerade auf der Weide steht, sondern ich versuche zu berechnen, wie viel Milch diese Kuh mir in den nächsten 10 Jahren noch geben wird und rechne dann aus, was diese zukünftige Milch mir heute, jetzt sofort, in bar auf die Hand wert ist.
Das ist tatsächlich eine sehr treffende Übersetzung des Konzepts, ja. Ein DCF-Modell summiert alle zukünftig erwarteten Zahlungsströme eines Unternehmens, also die Milch, und zinst sie auf den heutigen Tag ab, um den fairen inneren Wert der Aktie zu berechnen.
Okay, und mit welchen Zahlen rechnet ValueForge da?
ValueForge nutzt hierfür eine Diskontorate von 15%. Das ist der Zins, mit dem die zukünftigen Erträge abgewertet werden. Diese 15% sind ambitioniert, dienen aber eben als wichtige Sicherheitsmarge, um genau jene Risiken abzufedern, die wir gerade ausführlich diskutiert haben. Also die Zölle, den KI-Rückstand, die extremen Regulierungen.
Und von wie viel Milchwachstum, also Gewinnwachstum, gehen die in der Zukunft aus?
Sie kalkulieren mit einem langfristigen Gewinnwachstum von 12,5% pro Jahr.
Okay, 12,5% Wachstum jedes Jahr. Und was kommt raus?
Wenn man das in das Modell einspeist, spuckt die Mathematik einen fairen Wert der Apple-Aktie von lediglich rund 150 Euro und 30 US-Dollar aus.
Bitte was? 150 Dollar? Wir haben doch vorhin gesagt, der tatsächliche Kurs an der Börse steht bei über 313 Dollar. Das heißt ja, der Markt zahlt aktuell mehr als das Doppelte von dem, was das fundamentale Modell als fairen Wert ansieht.
Ja, die Lücke zwischen der fundamentalen Realität und der Marktbewertung ist wirklich gigantisch. Selbst wenn wir uns jetzt die rosarote Brille aufsetzen und das Modell mal extrem optimistisch füttern, sagen wir mit dem maximal vertretbaren Wachstum von 15% pro Jahr.
Was wäre dann der Wert?
Dann landen wir bei einem fairen Wert von knapp 187 US-Dollar.
Immer noch meilenweit weg.
Richtig. Es gibt also für einen Neueinsteiger absolut null Sicherheitsabstand. Wer die Aktie heute zu diesem Preis kauft, zahlt für absolute Perfektion. Der aktuelle Preis geht schlichtweg davon aus, dass John Ternus das KI-Rennen nicht nur irgendwie aufholt, sondern komplett dominiert, dass die Lieferkettenverlagerung völlig reibungslos verläuft und dass Apple absolut unbeschadet aus den ganzen Kartellverfahren hervorgeht.
Boah, ein einziger Fehltritt bei diesen Themen und diese Bewertung von 4,4 Billionen Dollar könnte echt brutal nach unten korrigieren. Es ist wirklich faszinierend, wie dieses riesige Unternehmen auf so einem schmalen Grat zwischen absoluter Marktmacht und existenzieller technologischer und politischer Bedrohung balanciert.
Ein echter Drahtseilakt.
Und das bringt mich jetzt zu einem letzten Gedanken, den ich dir heute aus dieser Analyse noch mit auf den Weg geben möchte. Ein kleines Detail aus den Quellen, das fast wie so eine unwichtige Fußnote wirkt, aber für mich die gesamte aktuelle Situation von Apple irgendwie perfekt symbolisiert.
Da bin ich jetzt gespannt. Welches Detail meinst du?
Wir wissen ja, dass Apple sich seit Jahren extrem aggressiv als Vorreiter im Umweltschutz positioniert. Sie sind laut den Dokumenten auf Platz 30 der nachhaltigsten Unternehmen weltweit und werben massiv damit, bis 2030 komplett CO2-neutral zu sein.
Ja, das ist zweifellos ein zentraler Pfeiler ihres Marketings geworden.
Genau. Aber in den Unterlagen steht auch, dass die EU Apple kürzlich verboten hat, die Apple Watch in Europa weiterhin als Carbon Neutral, also klimaneutral, zu bewerben. Der Grund dafür ist einfach eine neue EU-Richtlinie, die besagt, dass der reine Kauf von CO2-Zertifikaten zur Kompensation nicht mehr ausreicht, um so ein Label tragen zu dürfen. Apple musste also sein eigenes Marketingmaterial für eines seiner wichtigsten Produkte ändern, nur weil eine Behörde in Brüssel es angeordnet hat.
Das ist schon eine bemerkenswerte Machtdemonstration der Regulatoren.
Total. Und genau hier schließt sich für mich der Kreis zu unserer anfänglichen Frage, wie lange diese Festung noch hält. Wenn Regulierungsbehörden mittlerweile so tief in die Geschäftspraktiken eingreifen können, dass sie Apple sogar das Herzstück ihres Markenimages diktieren und wenn gleichzeitig eine neue Technologie wie KI droht, den App Store als zentralen Knotenpunkt einfach überflüssig zu machen.
Worauf willst du hinaus?
Naja, dann ist das größte Risiko für Apple vielleicht gar nicht der nächste große Konkurrent aus Asien oder Amerika. Vielleicht ist die wahre Gefahr, dass ihr so perfekt gebauter Walled Garden, dieser wunderschöne goldene Käfig, in den sie uns alle gelockt haben, langsam aber sicher zu einem Gefängnis für sie selbst wird. Ein Gefängnis aus starren Regulierungen, einer zu großen Marktsättigung und technologischen Umbrüchen, aus dem selbst ein neues Management mit Milliarden an Forschungsbudget nicht mehr so einfach ausbrechen kann. Nimm diesen Gedanken gerne mal mit, wenn du das nächste Mal auf dein iPhone schaust oder die Nachrichten über Apples Strategiewechsel liest. Schön, dass du bei dieser tiefgehenden Analyse dabei warst und bis zum nächsten Mal.